Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Würden Sie Geld für ein Katzengift zahlen? So ungefähr 470.000 Euro? Und was ist mit einem Tweet? 140 Zeichen für schlappe 2,1 Millionen Euro? Wenn Sie so denken wie ich, dann fragen Sie sich jetzt bestimmt, wieso zur Hölle sollte ich das tun? Aber eben genau das passiert gerade immer häufiger. Digitale Inhalte von Kunst bis Sportclips werden für Unsummen versteigert, obwohl wirklich jeder sie ansehen und mit einem Klick herunterladen kann. Die Technologie, die diesen neuen Sammelboom möglich macht, heißt NFT, Non-Fungible Token. Wie diese NFTs funktionieren und was sie so einzigartig und wertvoll macht, darüber spreche ich heute mit Philipp Bramer und Stefan May vom Standard. Und wir reden natürlich auch über die Schattenseiten dieses Booms und ob da gerade sehr viele Menschen ihr Geld zum Fenster raushauen. Stefan, ganz einfach gesagt, was sind NFTs?
Ja, NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber fungible Token sind welche, denen austauschbarer Wert zugeschrieben wird. Also das klassische Beispiel ist Bitcoin. Ein Bitcoin ist gleich viel wert wie ein anderer. Das ist halt auch wie mit einem 10-Euro-Schein. Also wenn du mir einen 10-Euro-Schein borgst, dann gebe ich ihn aus und gebe dir irgendwann einen anderen 10-Euro-Schein zurück. Also du willst nicht zwingend den gleichen 10-Euro-Schein zurückhaben. Mhm. Bei einem NFT hingegen wird ein einzigartiger, nicht verfälschbarer Wert zugeschrieben. Also eben zum Beispiel der Nachweis, dass man etwas Bestimmtes besitzt, zum Beispiel eben ein Kunstwerk.
Kann ich mir das vorstellen wie ein Zertifikat oder einen Gutschein?
Ja, es ist eigentlich wie so ein Jeton, wie ein Casino-Jeton, wie ein Gutschein, wie ein U-Bahn-Ticket oder so.
Das heißt, NFTs sind so eine Art Echtheitszertifikat auch für ein, ja, für ein Sammlerstück. Das habe ich schon in der Einleitung gesagt. Wie funktioniert denn das technisch? Wie bescheinigt man einem digitalen Inhalt die Einzigartigkeit? Und ich bitte dich ja wirklich gnädig mit mir zu sein. Ich steige auch bei den ganzen Mystery-Serien auf Netflix aus.
Genau, also jetzt sind wir wirklich an dem Punkt angelangt, an dem wir erstmal Tokens erklären müssen und dem Kontext auch erklären müssen, was die Blockchain eigentlich ist. Wir müssen nochmal über Blockchain sprechen.
Blockchain, das ist das, was hinter Bitcoin und diesen digitalen Kryptowährungen steckt.
Genau, genau. Und eben auch hinter den NFTs. Also die Tokens, sprechen wir erstmal über die Tokens, das sind, wie ich schon gesagt habe, so digitale Jetons, dem so ein bestimmter Wert zugeschrieben wird. Also eben auch Bitcoin, wo man eben sagt, okay, die sind so und so viel wert. Aber zum Beispiel auch der Anteil an einem Unternehmen oder andere Tokens, die berechtigen dazu, irgendwie eine Dienstleistung zu konsumieren oder Zugang zu einer Ferienimmobilie zu haben. Man kann das so irgendwie vergleichen, wie ich schon gesagt habe, mit einem Casino-Jeton oder mit einem U-Bahn-Ticket. Also das U-Bahn-Ticket, das ist ja auch nicht die U-Bahn, sondern das ist eine Berechtigung, mit der U-Bahn zu fahren. Und die NFTs, denen wird halt eben ein bestimmter Besitz zugeschrieben. Also diese Krypto-Tokens sind so digitale Gutscheine, die man einfach mit wenigen Klicks auch handeln kann. So, und diese Tokens, die werden wiederum in der Blockchain erzeugt und da auch ausgegeben. Und die Blockchain, die schaut eben so aus, da werden laufend Datenblöcke aneinandergereiht. Deswegen Blockchain, weil Blöcke in einer Kette. Und weil die eben kryptografisch signiert sind, können sie so gut wie unmöglich manipuliert oder nachträglich verändert werden. Da gibt's auf YouTube auch so Erklärvideos, da sieht man da so kleine Männchen, die so Kästen aneinander schieben und sobald der eine Kasten an den anderen dran geschoben wurde, kann man eben den vorherigen Kasten nicht mehr verändern. Also man kann auch sagen, was in der Blockchain ist, das bleibt in der Blockchain.
Das kann ich mir auch vorstellen, vielleicht als riesigen digitalen Zahlenspeicher, der eine riesige Kombination an Datenblöcken zusammenhält und der eben nicht veränderbar ist.
Genau.
Philipp, was hat denn ein Künstler oder ein Urheber von so einem NFT davon, sein Werk eben als NFT zu verkaufen?
Ja, also im Idealfall ziemlich viel Geld. Also der Kunstmarkt ist jetzt ziemlich auf NFT schon eingestiegen. Man kann gar nicht sagen, wie groß es eigentlich der Markt ist, weil sich das so schnell entwickelt. Anfang März ist bei dem traditionellen Auktionshaus Christie's ein NFT verkauft worden, eine digitale Collage aus 5000 Bildern von dem Digitalkünstler, dem US-amerikanischen Beeple. Every Days, the first 5000 Days, der hat jeden Tag über 13 Jahre hinweg ein Bild gestaltet auf seinem Computer, also es sind computergenerierte Grafiken. Und da hat er unglaubliche 69 Millionen US-Dollar eingenommen.
Der hat ein paar Instagram-Follower schon gehabt wahrscheinlich.
Der ist grundsätzlich bekannt, der macht auch für Konzerte von bekannten Künstlern diese Animationen, die da auf dem Hintergrund laufen und so. Also der ist schon bekannt, aber trotzdem 69 Millionen US-Dollar, das ist zum Vergleich es macht ihn jetzt zum drittwertvollsten lebenden Künstler der Welt. Also von lebenden Künstlern wurde nur zweimal ein Kunstwerk verkauft, das mehr eingebracht hat.
Nur Tote sind erfolgreicher.
Grundsätzlich, genau, ja. Und was hat man da für einen Vorteil natürlich als Künstler? Man kann viel Geld verdienen. Für kleine Künstler gibt es natürlich auch einen Zugang zum Kunstmarkt, der dann vielleicht bisher verwehrt geblieben ist, weil bei diesen großen Auktionshäusern natürlich eher bekannte Künstlerinnen und Künstler versteigert werden.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wenn er jetzt über Christie's versteigert, das unterscheidet jetzt mal nicht analoge Kunst von digitaler Kunst. Habe ich dann auch irgendwelche Vorteile eben, dass ich es digital verkauft habe?
Ja, weil normalerweise ist es ja so, dass Künstler oft, wenn sie jung sind und noch nicht so erfolgreich, da werden Kunstwerke verkauft um ein paar tausend US-Dollar oder Euro und dann später, wenn sie dann bekannt werden, werden die wieder für Millionen weiterverkauft und die Künstler haben dann eigentlich gar nichts mehr davon, beziehungsweise sie sind dann schon tot. Viele der bekanntesten Künstler waren ja eigentlich arme Schlucker.
Ja.
Und NFTs bieten jetzt den Vorteil, dass sie so programmiert werden können, weil das sind ja eigentlich Verträge in der Blockchain, dass Künstler auch beim Weiterverkauf mitschneiden können, also einen bestimmten Prozentanteil.
Und wer bestimmt das? Kann man das selbst festlegen?
Ja, genau. Also jeder und jeder kann selbst einen NFT praktisch programmieren bei einem dieser Marktplätze. Da muss man sich zuerst entscheiden, auf welcher Blockchain man eigentlich sein will.
Okay, jetzt wird es kompliziert. Wenn ich ein Kunstwerk gemacht habe und es als NFT verkaufen möchte, was sind jetzt die 4 Schritte, die man machen muss?
Also zuerst mal braucht man ein Wallet, also eine digitale Brieftasche für eine bestimmte Blockchain, also zum Beispiel für die Ethereum-Blockchain. Zweiter Schritt, man geht zu einem Marktplatz und mintet mal, also prägt mal sein Kunstwerk in ein eindeutiges Zertifikat und dieses Zertifikat kann man eben dann dort verkaufen oder versteigern, wie es meistens auch ist bei Kunstwerken und dann wechselt dann der NFT den Besitzer und die Ethereum-Coins kommen dann zu dir und du kannst die dann praktisch verkaufen auf einem Kryptomarktplatz, von denen es ja sehr viele gibt und das dann zum Beispiel wieder in Euro umtauschen.
Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt aus Sicht der Künstler oder der Erschaffer klingen NFTs ja sehr verlockend und eigentlich auch mit wenig Risiko behaftet, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was ist denn mit den Käufern? Denn NFTs ändern ja nichts daran, dass ich jetzt als stinknormaler User jedes Bild im Internet und auch jedes Video anschauen kann, kopieren kann, mir am Desktop runterladen kann. Was bringt es denn jetzt, ein NFT zu besitzen?
Ja, da hast du ganz recht. Man kann natürlich digitale Kunstwerke unendlich oft kopieren. Man kann mit Rechtsklick speichern unter und man hat praktisch eine digitale Kopie, die eigentlich genau gleich ist wie das Original. Und wir haben auch im heutigen Standard das 70 Millionen Dollar Collage von Beeple 60.000 Mal abgedruckt. Aber das Original wird mit NFTs praktisch erst erschaffen.
Mhm.
Also weil eben alle Dateien gleichartig sind, wird mit einem NFT praktisch der Besitzstatus erst erschaffen und man kann als Besitzer eines NFTs sagen, dass man der Besitzer dieses Kunstwerks ist, also dieser 5000 Bilder Collage von Beeple zum Beispiel oder das Nyan Cat Video wurde ja auch verkauft für 600.000 Dollar, glaube ich. Der erste Tweet von Jack Dorsey, dem Twitter-Gründer und Erfinder und CEO, wurde auch verkauft, ich glaube für 2,9 Millionen Dollar. Jetzt kann natürlich jeder trotzdem diesen Tweet retweeten, screenshotten, aber es gibt eben nur einen Besitzer und den hat es eben vorher nicht gegeben. Mit NFTs gibt es ihn jetzt. Das klingt jetzt absurd, aber der Kunstmarkt funktioniert oft eigentlich so, dass es einfach einen Besitzer geben muss und der Wert entsteht dann einfach, dass es einen Besitzer gibt und dass man diesen Besitzstatus eben weitergeben kann.
Mhm.
Und genauso kann man ja sagen, dass ein Monet oder die Mona Lisa, dass es ein paar Euro gekostet hat, dieses Bild herzustellen und man kann jetzt sich natürlich auch die Mona Lisa im Internet anschauen. Man kann das nachmalen und es schaut wahrscheinlich für einen Laien komplett gleich aus.
Mhm.
Bei Fotografien ist es ja auch so, dass digitale Fotografien auch unendlich oft dupliziert werden können, aber trotzdem hängen sie dann in Museen und trotzdem werden die Fotos dann gehandelt, weil es eben das Original ist, das vielleicht auch signiert ist.
Das heißt, dieses NFT ermöglicht eigentlich das, dass ein digitaler Inhalt einzigartig wird in dem Sinne.
Genau, aber der Besitzer ist einfach wirklich nur der Besitzer. Also dann werden jetzt keine speziellen Rechte per se eingeräumt, außer man handelt es natürlich aus. Aber grundsätzlich haben wir jetzt zum Beispiel nicht das Urheber- oder Verwertungsrecht. Also man ist wirklich nur der Besitzer und von dem kann es halt nur einen geben.
Mhm. Wie groß ist denn dieser Markt aktuell? Also wie viele Menschen geben Geld für solche Sammlerstücke aus?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil es einfach ein sehr neuer Markt noch ist. NFTs gibt es grundsätzlich schon seit Jahren, aber das ist einfach so ein großes Ding. Das ist jetzt eigentlich erst seit Anfang dieses Jahres. Nur allein auf der Plattform OpenSea wurde Anfang des Jahres noch um 5 Millionen US-Dollar Kunstwerke gehandelt. Jetzt ist man schon bei über 100 Millionen und das ist jetzt nur dieser eine Marktplatz. Wie groß der Markt jetzt ist, das ist einfach eigentlich schwer zu sagen. Aber nur ein Beispiel, wieder Beeple, dieser US-Digitalkünstler, hat im November ein Video verkauft. Das dauert 10 Sekunden und da sieht man einen übermäßig großen, nackten Donald Trump, der im Park liegt, beschmiert und mit dem Gesicht nach unten. Also der soll praktisch den Verlierer der US-Wahl praktisch darstellen. Und da gehen einfach Leute vorbei und beachten ihn nicht. Und dieses Video hat er verkauft für 66.000 US-Dollar im November. Und jetzt ist es weiterverkauft worden für 6,6 Millionen US-Dollar, also ums Hundertfache. Also da tut sich definitiv was.
Man kann ja sagen, der Verlust Donald Trumps hat vielen Menschen was gebracht, aber eben nur ein Besitzer wirklich so viel Geld. Jetzt klingt das dann trotzdem irgendwie nach Blase, wenn der Wert innerhalb so kurzer Zeit sich so vervielfacht. Stefan, wer garantiert mir denn, dass ich meine 1000 Euro für ein GIF oder auch für ein Bild nicht zum Fenster rausgehauen habe?
Ja, niemand.
Oh nein.
Also du kannst halt darauf hoffen, dass du jemand findest, der dir das teurer abkauft, aber mit deiner Vermutung bist du jetzt nicht ganz alleine, dass es eine Blase sein könnte. Also natürlich gibt es die Krypto-Enthusiasten, die auch manchmal recht hatten, muss man auch wieder sagen, die jetzt sagen, okay, das wird noch weiter wachsen, das ist jetzt noch ein Markt, der extrem viel Potenzial hat. Aber du hast auf der anderen Seite hast du Kunstkritiker, die das halt bezweifeln, dass so eine Everydays-Collage wirklich 70 Millionen Dollar wert ist. Mhm. Und auch, dass man digitale Kunst so gut wird handeln können wie physische Kunst. Und dann gibt's natürlich auch die Finanzexperten, also die konservativen Finanzexperten, die halt klassisch so Aktienanalysen und ähnliches machen. Die erinnern an diesen Hype, den es vor ein paar Jahren gegeben hat von diesen Initial Coin Offerings, also noch so ein komisches Fremdwort. Da haben Startups Geld dafür eingesammelt, dass sie noch nicht fertige Produkte mithilfe der Blockchain-Technologie verkauft haben. Das ist jetzt per se nicht schlecht, weil man kann halt zum Beispiel dann die Produktentwicklung damit finanzieren. Aber es gab halt extrem viele schwarze Schafe, die dann Versprechen gemacht haben, die nicht eingehalten wurden.
Und da wurden diese Coins, ich nehme an, das sind ja auch so eine Art Gutschein gewesen, auch teurer verkauft, als das Produkt vielleicht wert war. War das die Blase?
Oder das Produkt gab es nachher gar nicht.
Okay,
also das kam auch teilweise vor. Also da wurde auch bewusst teilweise Schindluder getrieben irgendwie. Und da ist so ein bisschen jetzt so dieser Punkt, wo dann halt die Finanzexperten dann eben sagen, okay, das könnte sich wiederholen, das könnte wieder so eine Blase werden. Und davor wird halt eben auch gewarnt.
Also ich sehe schon, mein Bankberater wird mir nicht dazu raten, ein NFT zu kaufen. Aber man hört trotzdem heraus, dass diese Technologie noch sehr viel Potenzial hat, vor allem weil diese Blockchain-Technologie ja relativ sicher ist. Gibt es denn abseits von Kunstsammlungen noch andere Anwendungsgebiete, wie man NFTs einsetzen kann?
Das große Schlagwort ist hier wirklich die Individualität. Also dass du halt individuell darstellen kannst, was eine Person oder Organisation repräsentiert. Und damit kannst du halt Uni-Abschlüsse, Mitgliedschaften oder Personalausweise ganz einfach in der Blockchain speichern oder vielleicht zum Beispiel auch theoretisch einen Impfpass.
Also das heißt, dann könnte man auch die Echtheit und die Originalität eben meines Impfpasses, meines Personalausweises absichern.
Genau, das wäre dann halt unverfälschbar und man könnte es halt mit einer App kombinieren, wo man eben sagt, okay, mit der App kannst du dich dann wieder ausweisen, jeder kann es auslesen, es gelten irgendwie gemeinsame Standards.
Und das so würde auch den Identitätsdiebstahl erschweren, nehme ich an.
Sagen wir erschweren. Verunmöglichen möchte ich nicht sagen, weil es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit. Aber eben, wie wir eingangs gesagt haben, die Blockchain macht gewisse Sachen deutlich schwieriger.
Ja.
Also für Kriminelle. Ein ganz anderes Anwendungsszenario sind Computerspiele. Wie immer, wenn es eine neue Technologie gibt. Da gibt es schon seit 2017 das Spiel CryptoKitties, das auch irgendwie jahrelang ziemlich gehypt war in der Blockchain-Community. Da konnten Spieler so eigene digitale Katzen züchten, also so miteinander kombinieren, dass wieder neue Katzen entstehen.
Wie ein Tamagotchi eigentlich.
Ja, wie Tamagotchis eigentlich so ein bisschen. Und jede Katze war halt für sich eben einzigartig, was eben diese NFTs eben auch ausmacht und konnte eben auch weiterverkauft werden. Und es waren halt teilweise sechsstellige Summen, wie du es vielleicht von so Pokémon-Sammelkarten auch irgendwie kennst. Aber es gibt dann zum Beispiel auch ein Spiel, das heißt Sorare, und die Entwickler haben sich Lizenzen mit 126 Fußballclubs gesichert. und verkaufen da eben so digitale Fußball-Sammelkarten. Mhm. Dann gibt es das derzeit bekannteste NFT-Spiel, das ist Decentraland. Mhm. Das ist so wie, wenn du dich erinnerst, vor ein paar Jahren gab es so einen Hype, wo man spielte, es hieß Second Life. Da ist man durch so eine virtuelle
Welt. War auch eine Blase.
War auch eine unglaubliche Blase, ja. Aber eine Zeit lang ist jeder drauf abgefahren. Für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt vielleicht nicht kennen, also man ist einfach durch eine virtuelle Welt gegangen und hat sich dort gelangweilt.
Man konnte sein Unternehmen repräsentieren zum Beispiel. Also
das war dann ganz schlimm.
Es war eigentlich ein ziemlicher Werbefriedhof, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, viel Werbung und sonst nichts, aber wir schweifen ab.
Ja.
Decentraland ist quasi wie Second Life mit NFT.
Mhm.
Und das Blöde bei Second Life war ja auch, du hast dir dann Geld für digitale Gegenstände dort ausgegeben. Dann war das Spiel kaputt. Also es hat einfach keiner mehr verwendet und du hast dann Geld irgendwie umsonst ausgegeben. Und jetzt die Idee mit Decentraland ist, du kaufst halt diese Gegenstände als NFTs und damit sind sie halt auch noch verfügbar, falls das Spiel irgendwann eingehen sollte.
Okay, ich höre schon heraus, das ist eine Technologie, die zumindest in verschiedenen Formen weiterleben wird und vielleicht immer größer werden wird. Lass uns nochmal auf die dahinterliegende Blockchain-Technologie zu sprechen kommen. Mittlerweile sind ja auch diese Kryptowährungen so populär, dass die Berechnung dieser Daten so aufwendig geworden ist, dass der Energieverbrauch dafür zur Erderwärmung beiträgt. Stefan, gilt das Gleiche für NFTs? Sind das auch Klimasünder?
Ja, also da sprichst du einen wunden Punkt an. Also der britische Künstler Memo Acton hat versucht, das zu untersuchen, irgendwie den Stromverbrauch der NFTs, und er hat halt irgendwie festgestellt, dass bei diesem sogenannten Minting 142 Kilowattstunden an Strom verbraucht werden. Das bedeutet einen Fußabdruck von 57 Kilogramm. Aber auch der Verkauf eines Tokens setzt halt 35 Kilogramm frei.
Kannst du mir das in irgendein Beispiel umwandeln?
Ich komme gleich dazu. Ja. Also okay. In Summe, du musst denken, die NFTs, die werden auch mehrfach verkauft teilweise. Das heißt, er ist drauf gekommen, dass halt so 340 Kilowattstunden und 136 Kilogramm pro einzelnen Token an CO2 halt eben ausgestoßen werden. Und das ist in etwa so viel, wie ein Benziner-Kleinwagen ausstößt, wenn er 1000 Kilometer auf der Landstraße fährt. Also bei größeren Autos 600 Kilometer. Es gibt wahrscheinlich größere CO2-Sünder auch noch, aber zu vernachlässigen ist es auch nicht.
Ja, vor allem, wenn das dann wirklich in der Masse angewendet wird.
Ja.
Klingt nicht so gut. Philipp, gibt es denn eine Möglichkeit, NFTs umweltfreundlicher zu machen?
Naja, warum die Blockchain so viel Strom verbraucht, liegt ja daran, dass sie absichtlich so gestaltet ist, dass sie sehr ineffizient gebaut wird. Nämlich um einen Block zu erzeugen oder zu verifizieren, muss man sehr viel Rechenleistung reinstecken. Also das ist dieses bekannte Bitcoin-Mining und in Ethereum, wo viele NFTs drinnen sind, ist es halt Ethereum-Mining und da wird einfach mit Grafikkarten oder speziellen Prozessoren kryptografische Funktionen berechnet und das ist halt absichtlich so kompliziert gemacht, um die Blockchain eben so unveränderlich zu machen und so sicher.
Mhm.
Das nennt man Proof of Work. Die Blockchain belohnt praktisch diesen Aufwand mit Coins und mit weiteren Blöcken. Und da gibt es eben andere Möglichkeiten. Kleinere Blockchains funktionieren schon damit, das heißt Proof of Stake. Da geht es eben nicht mehr darum, dass man dann riesen Rechenzentren braucht, die extrem viel Strom schlucken. Allein die Ethereum-Blockchain, glaube ich, verbraucht so viel Strom wie Libyen.
Wahnsinn.
Und da reden wir noch gar nicht von Bitcoin.
Mhm.
Und das muss halt natürlich nicht so sein. Also es wird auch schon länger diskutiert, dass man eben auf dieses Proof of Stake umsteigt. Dann ist es eben nicht mehr notwendig, so viel Rechenleistung und Strom reinzustecken, sondern da geht es eben darum, die Sicherheit zu gewährleisten der Blockchain, indem man einen bestimmten Teil seines Guthabens auf die Seite legt. Und das wird dann praktisch gesperrt für eine Zeit lang. Und als Sicherheit hergenommen, dass man praktisch die Blockchain nicht verfälscht.
Mhm.
Und wenn man es doch tut, dann ist halt praktisch das Guthaben weg.
Aha, verstehe.
Und sonst bekommt man es wieder zurück, praktisch, wenn man ein braver Blockchain-Bauer ist, der keine fehlerhaften Transaktionen da reinschreibt. Und wenn eben die Ethereum-Blockchain wirklich mal auf Proof of Stake sich ändert, dann werden natürlich auch die NFTs umweltfreundlicher. Und es gibt natürlich auch andere Blockchains, die schon so funktionieren. Und dort kann man auch NFTs erzeugen.
Ist das reine Zukunftsmusik oder ist es tatsächlich absehbar, dass diese Umstellung erfolgt?
Das ist natürlich immer schwierig bei Blockchains, weil es gibt ja bei Blockchains einfach keine zentrale Stelle, wie zum Beispiel bei Währungen, wo es eine Zentralbank gibt, die Entscheidungen zum Leitzins trifft, sondern sie sind eben dezentral. Das heißt, dass es keine Organisation gibt, die jetzt entscheiden kann, okay, wir steigen jetzt um auf Proof of Stake, sondern das muss praktisch aus der Community herauskommen und es muss praktisch genügend der aktuellen Miner müssen diese Entscheidung mittragen, sonst gibt es eine Abspaltung der Blockchains und es Ja.
Ich sehe schon, das Problem der Demokratie hat auch die Blockchain fest im Griff. Okay, bevor ich euch beide jetzt in die wohlverdiente Osterruhe verabschiede, ausgerechnet heute ist ja die 400. Folge von Thema des Tages.
Gratuliere.
Gratulation.
Danke sehr. Wäre es möglich, dass ich diese Folge auch als NFT anbiete und versteigere?
Ja, natürlich. Das ist definitiv möglich. Man kann alles eigentlich minten, also zu einem NFT umwandeln. Da müsstest du nur einen bestimmten Beitrag vorab leisten, um praktisch diesen Kontrakt, also dieses NFT zu erstellen. Und das wären wahrscheinlich so um die 100 Euro, die
Boah,
du da zahlen
100 müsstest. Euro muss ich ja. zahlen. Das heißt...
Wenn es auf der Ethereum-Blockchain ist.
Okay, das heißt, man sollte es wirklich ernst meinen, wenn man so ein NFT anbietet. Aber vielleicht auch gut, dann wird nicht so viel Schindluder getrieben.
Ja.
Jedenfalls vielen Dank Philipp Bramer und Stefan May, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in die Welt der NFTs. Und jetzt verstehen wir auch, warum wir uns dafür interessieren sollten oder vielleicht auch besser unsere Finger davon lassen sollten.
Danke für die Einladung.
Danke.
Wir sind gleich zurück.
Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1 5G-Netz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 5G-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5G-Netz von A1.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Streit um die Verteilung von 10 Millionen vorgezogenen BioNTech-Pfizer-Impfdosen haben die EU-Staaten am Donnerstag eine Lösung gefunden. Allerdings beteiligen sich nur 24 der 27 EU-Staaten an dem Solidaritätsausgleich für die ins Hintertreffen geratenen Staaten. Österreich, Slowenien und Tschechien, die gegen den Erstvorschlag der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft waren, erhalten Impfstoff im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil. Im Fall von Österreich sind das knapp 200.000 Dosen. Das ist insofern bekannt, als Kanzler Sebastian Kurz zunächst 400.000 zusätzliche Dosen für Österreich gefordert hatte. Mit seiner Vorgehensweise hat er sich aber nicht gerade Freunde in der EU gemacht. Zweitens bleiben wir bei Impfdosen. 1,6 Millionen Impfdosen wurden in Österreich bis heute verimpft. Ein Angebot dreier Vermittler, die 5 Millionen Dosen nach Österreich schaffen wollen, ist da verlockend. Der Standard hat sich das Angebot näher angesehen und recherchiert, ob es überhaupt legal sein kann. Zumindest ein Politiker prüft nun, ob Österreich das Angebot annehmen kann. Und drittens, Clubhouse ist tot. Sie kennen Clubhouse nicht, auch kein Problem. Denn nachdem die Audio-Chat-App einen kurzen, intensiven Hype erlebte und neben Journalisten und Influencern auch Politiker auf die virtuelle Bühne lockte, ist sie in Österreich inzwischen schon wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken. Das Konzept der offenen Audio-Chats für alle könnte trotzdem Erfolg haben, nämlich in Form zahlreicher Nachahmer. Unter anderem haben Twitter und Facebook das Clubhouse-Feature bereits kopiert und bieten ebenfalls Audio-Chats für ihre Nutzer an. Ebenso probiert ein österreichischer Herausforderer namens Jam sein Glück. Mehr zu Audio-Chats und auch zu Politiker-Chats, wie sie in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit geraten sind, sowie die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und frohe Feiertage.
Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1 5G-Netz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 5G-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5G-Netz von A1.